Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und das war tatsächlich so eine Sache von 2 Wochen. Also von, hey, wir finden euch cool, kommt doch zur Höhle der Löwen, bis wir stehen bei der Höhle der Löwen und pitchen, hatten wir 2 Wochen Zeit. Also es war sehr stressig. Jana war in Mutterschutz. Das war absolut crazy. Weder Jana noch ich kommen aus einem reichen Haushalt. Also wir haben keine reichen Eltern. Wir haben diesen, man sagt ja immer so, diesen unfair advantage haben wir eben nicht, ne? Also mussten uns alles selbst finanzieren und haben uns da so Stück für Stück hochgearbeitet. Die Idee von uns war damals, als wir angefangen haben, aufzuklären, haben wir so gemerkt, okay, wow, also die meisten Frauen wissen wirklich ganz, ganz wenig über ihren Zyklus. Sie wissen halt, dass sie die Periode irgendwann im Monat bekommen und that's it. Und wir haben uns überlegt, okay, wie können wir auf dieses Thema aufmerksam machen? Ich glaube aber, so generell lasse ich meinen Leuten alle Freiheiten, die sie brauchen. Also wenn sie sagen, hey, pass auf, ich würde morgen Nachmittag gerne in die Berge fahren, ein bisschen wandern gehen, können wir unseren Call verschieben und ich mache dann die Aufgabe bis da und dahin fertig. Ja, ist okay. Also solange du dein Arbeitspensum schaffst, ist mir das wurscht. Geh in die Berge, leb dein Leben, aber komm trotzdem mit dem Speed klar.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Angelika heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Schöne Grüße aus Berlin-Kreuzberg.
Sehr schön. Schön, dass du da bist. Wir haben gerade schon geschnackt. Gestern war die große Hitze. Heute geht es langsam. Ne? Hier bei uns im Norden weht ja immer ein kleines Windchen. In Berlin ist es weniger windig, ne?
Ja, es ist windig, aber es ist schwül. Diese Schwüle, ich bin ein bisschen wetterempfindlich. Man weiß ja immer noch nicht so richtig, woher das kommt, ne? Dass manche Menschen wetterempfindlich sind, andere nicht so. Ich gehöre zu der Sorte wetterempfindlich. Das heißt, sobald es schwül ist, ich merke das einfach in den Knochen. Also das ist unangenehm, aber es gibt ja Kaffee. Das hilft mir auf jeden Fall.
Das ist so das Mittel dagegen, bestenfalls.
Bei mir jetzt zumindest, ja. Also Grüße gehen raus an alle, die damit zu kämpfen haben. Ich weiß ja, bei manchen sind dann auch noch Schmerzen mit verbunden etc. Das habe ich Gott sei Dank nicht. Das heißt, ich darf mich eigentlich an der Stelle überhaupt nicht beschweren. Es ist nur die Müdigkeit.
Ja, schön, dass du da bist. Wir starten mal ganz klassisch mit der Einstiegsfrage hier im Podcast. Ich bin ja dreifacher Girls Dad und meine mittlere Tochter, die Mathilda, die ist 12 Jahre alt und spricht ja hier das Intro ein bei diesem Podcast. Und auch dich würde ich mal bitten, liebe Angelika, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Das ist schön. Mathilda heißt sie, ja? Hi Mathilda. Ich bin Angelika. Ich habe eine Firma gegründet, die sich rund um Frauen, speziell Frauengesundheit dreht. Das heißt, wir entwickeln Nahrungsergänzungsmittel. Das bedeutet, das sind Nährstoffe, also Vitamine in Tablettenform, in Pulverform, die kann man sich anrühren, in Fruchtgummiform zum Naschen, die Frauen helfen soll mit Themen ihres Zykluses, was du wahrscheinlich irgendwann dann auch haben wirst, klarzukommen und vor allen Dingen mehr Energie zu bekommen, weniger unter Stimmungsschwankungen zu leiden und so weiter. Das würde ich ihr, glaube ich, genauso erklären. Genau, das machen wir jetzt 5 Jahre und sind schon ein ganzes gutes Stückchen vorangekommen.
Und habt schon vielen, vielen Frauen dadurch helfen können, ja?
Vielen, vielen Frauen, ja. Wir haben jetzt über 180.000 Frauen auf der Uhr.
Wow.
Das ist crazy, ja.
Habt ihr so eine Mission? Wir wollen irgendwie 10 Millionen Frauen erreichen bis Punkt, Punkt, Punkt.
Wir haben die Mission, dass wir jede Frau in jeder Lebensphase so unterstützen möchten, wie sie es verdient hat. Also das ist so unsere Mission, warum wir angetreten sind, warum wir das machen, was wir machen, was uns so jeden Tag motiviert und anspornt. Und da ist, glaube ich, noch einiges an Luft nach oben, weil wenn man jetzt sagt 180.000 Frauen, schauen wir mal, ne? Also wir haben noch einige Frauen hier in Deutschland, einige Frauen in der Dachregion, das sind wir am aktivsten und dann Europa, weltweit, es ist, also da ist noch sehr, sehr viel Potenzial und Luft nach oben.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von der OrgaTech, der internationalen Leitmesse für Workspace und Contract Solutions. Wenn ihr euch mit New Work, hybriden Arbeitswelten, Digitalisierung oder nachhaltiger Bürogestaltung beschäftigt, dann solltet ihr euch den 27. bis 30. Oktober 2026 jetzt schon im Kalender markieren. 4 Tage lang wird Köln zum Treffpunkt für alle, die die Arbeitswelten von morgen gestalten. Von Architekten und Workplace-Planern über HR-Verantwortliche und Facility-Manager bis hin zu Investoren und Büroeinrichtern. Unter dem Leitthema From Rooms to Relationships steht der Mensch im Mittelpunkt moderner Arbeitswelten. Es wird darum gehen, wie Räume Zusammenarbeit fördern, Beziehungen stärken und Arbeit besser machen. Auf der OrgaTech erwarten euch internationale Aussteller mit innovativen Lösungen für Büros, Hospitality, Bildungseinrichtungen und öffentliche Räume. Ergänzt wird das Ganze durch ein spannendes Programm mit Keynotes, Panels und Best Practices auf dem Wherever, Whenever Work Culture Festival. Die OrgaTech findet vom 27. bis 30.10.26 in Köln auf dem Gelände der Kölnmesse statt, täglich von 9 bis 18 Uhr. Wenn ihr die Zukunft der Arbeit aktiv mitgestalten wollt, dann solltet ihr euch diese Veranstaltung nicht entgehen lassen. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Seid auch ihr am Start, ob als Aussteller oder als Besucher. Alle Informationen gibt's auf www.orgatech.de. Ihr findet den Link auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Und da wollen wir erstmal schauen, wie du, wie ihr dazu gekommen seid. Vielleicht erzählst du uns erstmal, wo du eigentlich so herkommst und wie deine Story losging.
Also ich komme tatsächlich aus einem ganz anderen Bereich. dazu muss ich kurz mal ausholen. Ich bin ein total bunter Vogel eigentlich. Also ich hatte nichts mit Frauengesundheit per se im Business-Kontext zu tun. Ich habe eigentlich mal Hotelmanagement studiert im Bachelor, weil ich gesagt habe, Hotels interessieren mich und das ist auch so ein breites Feld. Da kann man unglaublich viel machen, erleben, kann reisen. Ich war in meinen 20ern eigentlich nur unterwegs. Ich war nirgendwo mehr länger als ein Jahr. Ich habe sehr, sehr viel erlebt, viele Kulturen kennengelernt. Und war dann im Endeffekt mit Ende 20 habe ich meine Antibabypille abgesetzt damals. Ich hatte die eigentlich gar nicht nehmen dürfen, weil ich so ein genetisches Problem habe, dass mein Impfluss nicht so richtig funktioniert und ich da auch an beiden Beinen schon eine OP hatte. Und ein Arzt hat mich mal darauf hingewiesen, weil ja klar, je älter du wirst, desto schlimmer wird das natürlich auch. Und er meinte so zu mir, Frau Konrad, Sie dürfen die Pille eigentlich gar nicht nehmen. Warum nehmen Sie die denn? Sag ich, keine Ahnung, die wurde mir halt mal verschrieben. Ich habe mich bis dato wirklich nie mit dem Thema beschäftigt. Ich habe die halt einfach genommen. Die wurde mir beim ersten oder zweiten Frauenarzt besucht damals, als ich 13, 14 war, verschrieben, weil es hieß, naja, das Mädchen muss ja eh irgendwann mal verhüten. Das wird gar nicht in Frage gestellt. Also weder von mir noch von meinem Umfeld. Alle haben diese Pille genommen und es war vollkommen normal. Also habe ich die so 14 Jahre ununterbrochen eingenommen, habe sie dann auch abrupt abgesetzt. Auch da hat mir niemand gesagt, dass man das so vielleicht auch nicht machen sollte. Und bin dann in der Zeit in ein Post-Pill-Syndrom geschlittert. Jetzt scheiden sich an dem Punkt natürlich die Geister, weil Post-Pill-Syndrom ist kein anerkannter Fachbegriff, aber man nennt das so, das ist eine Konstellation an unterschiedlichen psychischen, physischen Symptomen, die dann im Laufe dieser hormonellen Imbalance nach dem Absetzen der Pille auftreten können. Es war bei mir ganz krass Akne. Ich war übersät von Akne. Ich hatte Haarausfall ohne Ende. Also ich hatte wirklich diese typischen Momente in der Dusche, wo ich eigentlich nur heulen wollte, weil mir diese Haare ausgefallen sind und ich hatte richtige kahle Stellen am Kopf. Ich hatte Stimmungsschwankungen, ne? Also ich habe mich irgendwie selber nicht mehr so wirklich wiedererkannt. Und in diesem Moment ist mir klar geworden, okay, warte mal, irgendwas stimmt nicht. So, und bin dann von Pontius zu Pilates gelaufen, also von Arzt zu Arzt, habe versucht herauszufinden, was mit mir los ist. Ich konnte gar nicht eins und eins zusammenzählen, dass es von der Pille kommt. Und in diesem Moment, als ich unter anderem auch eine Darmkur machen musste, weil mein Immunsystem auch komplett verrückt gespielt hat und mein Mikrobiom nicht mehr dasselbe war, habe ich Jana kennengelernt. Jana ist mittlerweile meine Mitgründerin und sie ist sozusagen das Pendant zu mir. Also sie war nicht Betroffene, aber sie ist Biologin, sie ist Ernährungsökonomin, sie ist Hormoncoach, sie hat in Laboren gearbeitet, hat sich mit diesen Themen auseinandergesetzt und hat zu mir gesagt, Angelika, ist doch ganz klar, du hast die Pille abgesetzt, dein ganzer Körper funktioniert nicht, ist komplett im Ungleichgewicht. Du musst jetzt erstmal gucken, dass du deine hormonelle Balance wieder hinbekommst. Und da ist bei mir so diese Passion entstanden, dieses, warte mal, wenn ich das nicht weiß, dann wissen es wahrscheinlich tausende viele von Frauen da draußen auch nicht. Und es war so mitten in Corona. Dann haben wir so angefangen, uns an dieses Thema ranzutasten. Und damals, also es war wirklich 2020, da gab's nicht viel. Also da gab's keine Aufklärungs-Accounts, wie es heute in der Masse wirklich gibt auf Social Media. Ne? Ja, jeder hat irgendwie was zu erzählen. Und da haben wir damals angefangen, so ein bisschen den Zyklus zu erklären, zu erklären, hey, das sind übrigens deine Hormone und das ist PMS und so funktioniert die Periode. Und übrigens, Periodenschmerzen sind auch nicht normal. Und wenn du von der Pille runterkommst, dann passiert das und das in deinem Körper. Und daraus ist dann dieses große Bild entstanden. Also es war wirklich so ein bisschen Passion Project und daraus haben wir dann angefangen, Produkte zu entwickeln. Und diese Marke Fembites, wie sie heute existiert, sozusagen Stück für Stück zu entwickeln. Und wir hatten uns gar nicht vorgenommen, dass das ist mal das, was es jetzt aktuell ist. Also es ist eigentlich, ist riesig. Wir haben das so gar nicht.
Ist so entstanden. Wie kamt ihr auf den Namen?
Ich habe überlegt damals, ich bin so ein bisschen, Branding finde ich total cool, also macht mir unglaublich viel Spaß, so sich zu überlegen, okay, wie kann so eine Brand wachsen, wie kann die skalierbar sein, wie kann die auch in unterschiedlichen Formen sich weiterentwickeln, ne? Also so ein bisschen stretchable, wenn man an so eine stretchable Brand denkt. Und Femme steht für Female. Ich wollte halt irgendwas, was direkt dieses Female-Thema im Namen hat. Und Bites steht für was zu essen, also so Snacks. Ne? Also wenn man so sagt, ich hätte mal gern so ein paar Bites, ne, dann ist es diese Snack-Form. Und da wir nicht Nahrungsergänzungsmittel in der normalen Kapselform angeboten hatten damals, also wirklich die Idee war, nur Snackable-Content zu machen, wurde daraus Fembites. Und unter diesem Fembites-Brandnamen haben sich dann diese Produktnamen dann noch angegliedert. Ne? Dann habe ich aus Fembites noch Fempow für die Pulverversion, Femcups für die Kapselversion, Femgums für die Gummibärchenversion und so weiter und so fort gemacht. So ist das.
Das hört sich alles so super easy an. Aber vielleicht erzählst du uns mal, was schwer war. Es war ja bestimmt zu Beginn auch nicht alles leicht.
Es war überhaupt nicht leicht. Es war wirklich nie leicht. Also das Einzige, was leicht war, also das Branding zu finden, weil es macht einfach Spaß. Das ist easy. Da musst du eigentlich nur noch gucken, hey, gibt's den Namen irgendwo oder nicht? Und dann kannst du den anmelden. Aber was halt total schwer war für uns, war, wir wollten aufklären und wir wollten Produkte entwerfen, die wirklich einen Unterschied machen und die auch helfen. Aber wir durften es nicht so nennen. Also wir durften nicht sagen, hey, wir haben hier dieses Produkt und das hilft bei Symptom X. Diese Health Claim Verordnung, die hinter so Nahrungsergänzungsmittel stecken, ist heftig und so naiv sich das anklingt und anhört. Und ich glaube, man hat am Anfang immer eine gewisse Naivität. Ich sage immer, keiner gründet, jeder gründet, weil er so naiv ist. Keiner gründet, weil er so smart ist. Wir lernen halt im Endeffekt erst on the go. Und das war bei uns so dieses, oh shit, Moment mal, wir sind jetzt auf dem Nahrungsergänzungsmittelmarkt. Huch. Das war uns in dem Sinne, so doof sich das anhört, nicht klar. Also wir haben uns dann eben mit dieser Health Claim Verordnung erstmal rumschlagen müssen, bis wir irgendwie mal herausgefunden haben, okay, was dürfen wir denn jetzt sagen und was nicht? Das war sauhart. Also das ist bis heute, ne? Selbst 5 Jahre danach, weil es wird ja auch immer irgendwas dann nochmal angepasst und so weiter und so fort. Wir hatten ein Produkt, das mussten wir letztes Jahr vom Markt nehmen, das hieß Happy Libido. Also es war ein Produkt für Frauen in der Perimenopause, das sich von unserer Community gewünscht wurde, wo wir gesagt haben, hey, das gibt euch Energie, das bringt eure Libido zurück, damit fühlt ihr euch besser, ne? Also so, ihr fühlt euch besser in eurer Haut und also waren einige Themen drin, die da dazu beigetragen haben. Und Libido wurde dann letztes Jahr als krankheitsbezogener Begriff dann erklärt. Und dann mussten wir dieses Produkt vom Markt nehmen. Also mit dem Namen, ne? Aber das ist heftig. Also naja.
Wenn es schon mal so leicht angekommen ist, kommuniziert wurde, und die Community das vielleicht auch genauso mag, wie das heißt, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Und sag mal, wie habt ihr euer Business gestartet, also auch businessseitig? Ich habe gelesen, ihr wart auch 2021 bei Start Next.
Ja, genau. Wir hatten die Idee von uns war damals, als wir angefangen haben, aufzuklären, haben wir so gemerkt, okay, wow, also die meisten Frauen wissen wirklich ganz, ganz wenig über ihren Zyklus. Sie wissen halt, dass sie die Periode irgendwann im Monat bekommen und that's it. Wir haben uns überlegt, okay, wie können wir auf dieses Thema aufmerksam machen? Und dann kam uns die Idee einer Heißhunger-Alternative in Form einer Schokolade, weil wir gesagt haben, okay, wenn Frauen PMS haben, ja, so vor der Periode, das prämenstruelle Syndrom, was ist so das meiste, was die Frauen immer vor der Periode haben oder was ihnen auch nachgesagt wird? Die Frauen essen viel mehr, haben richtig Bock auf Süßes, auf Chips, auf alles Mögliche. Und Schokolade ist so das Heißhunger, Wohlfühl-Element Nummer eins. Dann haben wir gesagt, cool, was ist, wenn wir eine Schokolade nehmen und die supplementieren und zeigen, hey, in der Schokolade, in der herkömmlichen Schokolade ist so viel Zucker, so viel Zeug, was deine Schmerzhormone triggert, was deine Periode einfach sich nochmal verschlechtern lässt. Was ist, wenn du eine Schokolade nimmst, die supplementiert ist mit Vitamin B6, mit weniger Zucker, anderem Zucker, mit ayurvedischen Wurzeln beispielsweise, ja? Und haben diese Schokolade entworfen. Das war so unser idealistisches Produkt mit einer coolen, eine Schablone im 3D-Drucker von Janas Freund damals erstellt. Wir haben so an alles gedacht. Wir haben den Kakao von einer frauengeführten Farm aus Peru einfliegen lassen. Und dann haben wir gesagt, okay, uns kennt keiner. Wie machen wir jetzt auf uns aufmerksam? Und deswegen haben wir dann eine Crowdfunding-Kampagne damals als Go-to-Market und auch so ein bisschen als, hey, nimmt es überhaupt irgendjemand wahr? Braucht es überhaupt irgendjemand? Ne? Es ist ja cool, dass wir das so cool finden, aber vielleicht finden das andere Menschen da draußen gar nicht so super. Und deswegen haben wir damit Start Next diese Crowdfunding-Kampagne gemacht. Das Video gibt's immer noch auf YouTube. Damals noch mit einem ganz alten Branding, natürlich Kinderschuhe, ne?
Ich kenne nämlich auch Crowdfunding-Plattformen, weil wir ja hier an der Ostsee im Winter immer eine Social-Crowdfunding-Nummer im Winter machen. Wir gehen ja Eisbaden und sammeln dann Spenden für soziale Zwecke, immer für Vereine, Obdachlosenhilfevereine und so für die Tafel und so weiter. Und da nutzen wir dann halt auch immer so Plattformen, haben auch schon verschiedene durch. Und haben gemerkt, wie gut das ist, um eine Community aufzubauen und zu aktivieren, ne? Und die teilen das dann und du kannst dann bloggen und machst eine richtige Story draus.
Absolut. Und das Witzige ist, wir haben noch Frauen, die uns damals quasi mit dieser Schokolade supported haben, die sind immer noch Kundinnen. Also die haben das alles so verfolgt und kennen die Story und kennen uns, ne? Weil wir damals natürlich eine ganz kleine Community waren, jetzt sind wir ein bisschen größer. Aber das war halt, es ist halt cool, weil wenn du damit auch Erfahrung hast, dann weißt du, dass es relativ easy ist, dann darüber auch ein bisschen, einen bestimmten Grad an Bekanntheit dann auch zu erlangen. Und Menschen teilen dich, weil sie dich cool finden, ne? Und die dich cool finden, teilen dich halt nicht, ist ja kein Problem. Aber damit haben wir uns unsere erste Produktion auch finanziert, weil weder Jana noch ich kommen aus einem reichen Haushalt. Also wir haben keine reichen Eltern. Wir haben diesen, man sagt ja mal so, diesen unfair advantage haben wir eben nicht, ne? Also mussten uns alles selbst finanzieren und haben uns da so Stück für Stück hochgearbeitet.
Aber das kann ja am Ende auch ein Vorteil wiederum sein, weil wenn man das von Anfang an macht, dann weiß man eben auch zu schätzen, wenn man erfolgreich ist, weil man sich das selbst erarbeitet hat.
Ja, so wie auf jeden Fall. Aber das ist dann wieder die Frage, ne? Die jetzt zum Beispiel ein größeres Startkapital hatten, weil sie aus einem reichen Haushalt kommen, die müssen ja trotzdem hart dafür arbeiten, dass der Erfolg trotzdem da ist.
Es gibt keine Abkürzung, ne?
Es gibt keine Abkürzung. Das ist ja leider nicht, ne.
Und was ich noch ganz interessant fand, war, dass ihr eure Firma remote aufgebaut habt.
Mhm.
Das war ja, man erinnert sich noch an die Zeit Pandemie und etwas danach vielleicht auch normal, aber mittlerweile fragen sich ja viele Unternehmen, was ist ein guter Mix, ne? Was könnt ihr denn teilen aus eurer kulturellen Entwicklung als Company?
Also ich muss sagen, am Anfang war es ja normal, dass man remote war, weil wie du sagst, ne, während Corona niemand ist ins Office gegangen, alle waren zu Hause. Völlig normal. Als es dann wieder ein bisschen aufgemacht hat, habe ich schon von links und rechts mal von anderen Gründerinnen und Gründern, Menschen, mit denen man sich so unterhält, die haben mir immer geraten, ich sollte doch lieber ein Office eröffnen, ne? Ein Büro, wo alle hinkommen können, weil remote, das würde niemals funktionieren. Niemals. Ich bin froh, dass ich darauf nicht gehört habe. Ich bin selber tatsächlich, also Jana und ich haben uns damals hingesetzt und haben überlegt, okay, wie wollen wir dieses Business gestalten? Also wie werden wir diese Firma aufbauen? Mit was für Menschen möchten wir zusammenarbeiten? Und was ist uns auch wichtig? Und wir haben beide gesagt, remote ist super, weil wir dadurch einfach unsere Flexibilität nicht verlieren. Ich habe immer das Thema gehabt, ich möchte reisen, ich möchte ortsunabhängig sein. Mhm. Jana hatte das Thema, sie möchte Kinder bekommen. Und remote ist es halt auch nun mal um einiges einfacher. Mhm. Und wir hatten dann das Glück, auch entsprechend mit Menschen zusammenzuarbeiten, die das genauso gesehen haben. Also die diese Flexibilität auch sehr wertschätzen und genauso gut auch remote arbeiten wie wir und das auch in dem Sinne dann nicht brauchen, dieses tagtäglich ins Büro gehen. Also ich habe nur positive Erfahrungen tatsächlich damit.
Aber ihr trefft euch in Abständen? Oder?
Wir treffen uns einmal im Quartal. Das ist ja so der Plan. Ich muss aber auch zugeben, dieses Jahr hat es nicht ganz so gut geklappt. Wir haben uns jetzt dieses Jahr zweimal getroffen bisher, wollten uns eigentlich dreimal bisher getroffen haben. Aber trotzdem funktioniert das ganz gut und wir haben halt unsere festen Meetings, aber nicht zu viele Meetings, weil ich auch ehrlicherweise kein Meeting-Freund bin. Also ich finde, Meetings sind okay. Aber man muss es nicht übertreiben, ne? Ja. Manche machen ja für jedes kleine Ding irgendwie eine Stunde
Meeting.
Ist der
Meeting. Tag vorbei, ne?
Das braucht kein Mensch, ne? Also ja, da kannst du nicht produktiv sein. Genau.
Und 2024 wart ihr dann sogar noch im TV bei der Höhle der Löwen. Erzähl mal, wie kam es dazu und wie ist es gelaufen?
Waren wir auch, ja. wie kam es dazu? Witzigerweise, ich hatte, als wir diese Schokolade entwickelt hatten, die hieß damals übrigens Femme-Choc, also wieder ne, Femme wie Female und dann Choc wie Schokolade, habe ich mich sofort für uns bei der Höhle der Löwen beworben, weil irgendjemand meinte zu mir, ja, Schokolade, Femme-Choc, wow, ja, das ist doch prädestiniert dafür. Gesagt, getan, hatte mich beworben und dann habe ich aber nichts gehört. Und dann 2 Jahre später, also 2023, kriege ich auf einmal den Anruf aus Köln von der Höhle der Löwen. Super nette Menschen, by the way. Die sagen, hey Angelika, ja, wir hätten dich super gerne bei der Höhle der Löwen. Und ich war so, okay, wow, cool. Witzigerweise hatten die aber noch meine Bewerbung von der Femtrock. Aber 2 Jahre später waren wir ja ganz woanders. Wir hatten
schon
ja
viel weiter.
Nahrungsergänzungsmittel dann, ne? aber das haben sie dann auch noch cool gefunden und haben gesagt, hey, ja mega, komm vorbei. Und das war tatsächlich so eine Sache von 2 Wochen. Also von, hey, wir finden euch cool, kommt doch zur Höhle der Löwen, bis wir stehen bei der Höhle der Löwen und pitchen, hatten wir 2 Wochen Zeit. Also es war sehr stressig. Jana war in Mutterschutz. Das war absolut crazy. Aber haben wir gemacht. Wir hatten eine super Zeit. Diese Aufnahme ging stundenlang. Das war der Wahnsinn. Wir waren danach ziemlich fertig beide. Aber ja, diese Episode ist dann ein Jahr später, dann ich glaube im Mai 2024, wenn ich mich nicht täusche, wurde die ausgestrahlt. Und da waren wir dann auch noch mal viel weiter. Also es war ein spannender Spagat zwischen, okay, wie kommunizieren wir jetzt, was jetzt ausgestrahlt wird,
war denn
war
euer
vor
Pitch?
Dem Jahr.
Wie habt ihr es dann, welche Story habt ihr erzählt?
Die Story ganz normal, die ich dir jetzt eben auch erzählt habe. Ne? Also,
deine persönliche
Story? Dass ich die
Probleme
hatte, genau, und dass wir herausgefunden haben, dass der weibliche Körper so chronisch unerforscht ist und die Gender Data Gap existiert und wir mit unseren Produkten dazu beitragen möchten, dass die Gender Data Gap mitgeschlossen wird, dass mehr und mehr Forschung und einfach die Bühne dem weiblichen Körper einfach auch gegeben wird. Aber wir hatten dann natürlich zu der Zeit ein paar Produkte mit dabei. Also wir hatten wie so eine kleine Präsentierfläche für die Produkte, die wir damals hatten. Und natürlich hatten wir auch die Schokolade mit dabei, weil das wollten sie unbedingt. Und dann aber ein Jahr später hatten wir, ein Jahr später hatten wir dann aber schon eine komplette andere, was heißt andere, aber mehr Produkte, ne? Also unsere Produktrange war nochmal eine ganz andere. Aber es war cool, weil die haben uns natürlich auch wieder Feedback gegeben, was wir dann direkt umgesetzt haben. Und dann konnten wir auch sagen, hey, guck mal, Leute, haben wir direkt umgesetzt. Danke für den Input. War cool. Ja, aber
Was war so ein Learning, was ihr berücksichtigt habt?
Ein Learning war, wir hatten einen Bestseller. Es war quasi das Produkt, was ich hätte gebrauchen können nach dem Absetzen der Pille. Und dieser Bestseller, den gab es in einer Pulverform. Und der Nils Lagau hatte gesagt, Angelika, trust me, mach das mal in Kapselform. Ich weiß, das ist nicht so das, was du dir vorstellst für die Company, weil du sagst, eine Kapsel, ne, kann ja jeder. Aber mach das mal und du wirst sehen, die Leute werden das annehmen, weil am Ende des Tages sagen die Menschen immer das eine und machen dann aber das andere. Ich soll das einfach mal probieren. Und dann hat Jana die Kapselversion von diesem Bestseller entwickelt. Und tatsächlich, die Kapselversion hat nochmal mehr geballert als die Pulverversion. Also die Kapselversion ist richtig durch die Decke gegangen. Spannend. Was natürlich für uns dann wieder ein Zeichen war, so klar, Geschmäcker sind sehr unterschiedlich, Vorlieben sind unterschiedlich und am Ende des Tages ist so eine Kapsel zu schlucken für viele dann halt auch vielleicht ein bisschen einfacher, als sich so ein Pulver anzurühren. Ne? Das ist einfach so. Und dann haben wir jetzt zwei Varianten, einmal für die Kapseln schlucken können und einmal für die Kapseln nicht schlucken können. Also das war so ein Beispiel, ne, von Feedback, was wir einfach sofort umgesetzt haben, weil das einfach easy war für uns damals.
Du hast ja schon das Gender Data Gap angesprochen, ne? Also ich glaube, dass auch natürlich ganz viele Männer viel zu wenig wissen, ne? Mich auch eingeschlossen. Wobei ich auf einen Podcast hinweisen darf, den wir hier mal hatten, Folge 281 mit Mandy Jochmann. Die ist Coach für zyklusorientiertes Arbeiten. Und da haben wir also auch im Podcast mal darüber gesprochen, was alles passiert und was das eben auch für die Arbeit bedeutet. Und dass es sehr, sehr gut ist, wenn man auch als Arbeitgeber sensibilisiert, dass man Angebote schafft, dass man vielleicht sogar im Team mal drüber spricht. Was glaubst du, wo stehen wir dann mit dem Thema Gesundheit in den Unternehmen und in der Arbeitswelt?
Schwierig. Ohne jetzt die Folge gehört zu haben mit Mandy, aber ich bin mir sicher, dass sie darauf hingewiesen hat, dass wir da noch einiges zu lernen haben. Also wenn man weiß, dass der weibliche Körper aus klinischen Studien ausgeschlossen wurde bis weit in die 90er Jahre hinaus, weltweit.
Warum eigentlich?
Zu kompliziert. Wir haben einen Zyklus, wir können schwanger werden. Das ist zu kompliziert. Also wenn man einer Frau sagt, nimm Blut ab, dann sagt man eigentlich, eigentlich müsste eine Frau in zu unterschiedlichen Zyklusphasen ein Blutbild einmal machen lassen, um zu schauen, okay, und die quasi aufeinander zu legen und zu schauen, okay, ergibt sich dadurch ein Bild, weil unsere Zyklusphase ist einfach wild. Und ihr Männer, ihr seid sehr einfach. Ihr habt jeden Tag denselben Zyklus, ja. Also ihr habt auch Schwankungen, ganz klar. Am Anfang des Tages super hohes Testosteron, am Ende des Tages eher weniger. Über Nacht regeneriert sich das wieder. Die Energie, die ihr jeden Tag habt, die haben wir durchschnittlich einmal im Monat und zwar während unseres Eisprungs. Und wenn man das natürlich auf die Arbeitswelt legt oder überträgt, dann wird einem relativ schnell klar, okay, warte mal, du hast jetzt ein Unternehmen und du hast 50% Männer, 50% Frauen. Die Männer leisten oder können eigentlich jeden Tag dasselbe leisten. Aber eine Frau, rein biologisch gesehen, kann es nicht. Oder es ist viel, viel anstrengender für eine Frau. Also zehrt viel, viel mehr Energie, dasselbe zu leisten wie ein Mann jeden Tag. Das ist einfach so. Also gerade nach dem Eisprung in der Lutealphase haben wir weniger Energie. Wir brauchen viel, viel mehr Schlaf. Die Regenerationszeit dauert. Man sagt ja, also das überträgt sich auf alle Bereiche, ne? Ja, auch auf den Sport beispielsweise. Also wenn du dann, sagen wir mal, du gehst jeden Tag ins Gym. Als Mann kannst du jeden Tag im Gym dasselbe leisten. Als Frau kannst du es nicht. Dir wird sogar geraten, vor der Periode lieber nicht dasselbe zu machen wie nach der Periode, weil auch deine Bänder viel mehr gedehnt sind und die Verletzungsgefahr einfach viel höher ist. Es ist rein biologisch, ne? Es ist nicht meine Meinung, sondern es ist rein datenbasiert Fakt, biologisch jetzt einmal ohne Emotionen kurz erklärt. Und zum Thema Gender Data Gap, das vereint ja das alles, ne? Also das lässt sich auf diese unterschiedlichen Bereiche in unserem Leben auswirken. Oder das wirkt sich auf die unterschiedlichen Bereiche in unserem Leben aus. Das geht von unser Darm ist länger, die Verstoffwechslung funktioniert anders, bis hin zu wir brauchen eigentlich im Auto, wir haben im Auto andere Sicherheitsbedürfnisse als Männer. Und trotzdem wurden wir ganz, ganz lange in der Forschung als kleiner Mann eben angesehen. Man hat dann einfach gesagt, gut, Frauen sind zu kompliziert.
Bis in die 90er ist schon krass, ne?
Ja, das ist richtig heftig. Also in manchen Ländern sogar noch viel, viel länger. Also das ist, kommt immer so ein bisschen darauf an, das kann man so von Land zu Land, sind das nochmal unterschiedliche Themen. Aber das ist nun mal die Realität und wir kratzen immer noch sehr an der Oberfläche, wenn es darum geht, was wir eigentlich über den weiblichen Körper und weibliche Gesundheit wissen. Mhm. Es ist wirklich nicht ohne. Also, und das ist auch das, was halt bei mir so das Feuer entfacht hat, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte dazu beitragen, dass sich das ändert, ne? Weil wenn jetzt Themen wie, ich weiß nicht, in meinem Bereich sind es Themen wie Frauen bekommen eine Diagnose viel, viel später, also im Schnitt als Männer. Das beste Beispiel ist Endometriose, ne, an der immer mehr Frauen erkranken. Es dauert mittlerweile irgendwie 7 Jahre, bis es zur Diagnose kommt. 7 Jahre, in
Was
der eine Frau...
Was ist das nochmal genau?
Endometriose ist quasi Verwachsungen, meistens in der Gebärmutter, aber es kann eigentlich überall im Körper passieren, aber was halt einfach dazu führt, dass viele Frauen unter höllischen Schmerzen leiden. Also ich rede von den Schmerzen, wo du dich nicht mehr bewegen kannst und am Boden liegst und dich übergibst oder ins Krankenhaus eingeliefert wirst. Und dabei sind es quasi nur, in Anführungszeichen, diese Verwachsungen. Das kann tatsächlich auch Männer betreffen, aber viel seltener. Aber es ist eine zunehmende Erkrankung. Also es erkranken immer mehr Frauen darunter.
Also gut, und darüber Bescheid zu wissen oder auch darüber aufzuklären, was ihr ja parallel zu euren Angeboten auch tut, ne?
Ja, das ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir gesagt haben, okay, wir können halt in diesem Zyklus namens hormonelle Gesundheit, wenn wir da reindocken, müssen wir auch zusehen, dass wir andere Felder halt auch bespielen, ne? Also wir haben Expertinnenboard, das ist ein Service, den wir anbieten, da nehmen wir uns nichts von, das ist komplett kostenlos auf unserer Seite. Die Experten, die wir kennen, mit denen wir arbeiten, die platzieren wir auf unserer Webseite so, dass Frauen dazu Zugang haben, ne? Und sagen können, okay, ich möchte jetzt mal mit einer Ernährungswissenschaftlerin sprechen, ich möchte jetzt mal mit einer Zyklusexpertin sprechen, etc. pp. Wir haben einen Blog, über den wir aufklären, auf Social Media klären wir auf und wir selber als Company verkaufen natürlich Nahrungsergänzungsmittel, aber das reicht nicht, ne? Also du kannst nicht nur Nahrungsergänzungsmittel schlucken und davon ausgehen, dass jetzt alle deine Probleme sich in Luft auflösen. Es wird besser, ja, aber dazu gehört noch so, so, so viel mehr. Und wenn du unter einer Krankheit wie einer Endometriose leidest, du wirst halt zum Teil wirklich vom System komplett alleine gelassen und diese Frauen, die gehen durch die Hölle. Und das kann's nicht sein. Und deswegen habe ich gesagt, Gender Data Gap, wir sagen dir den Kampf an. Das kann so nicht weitergehen. Wirklich ja, nicht.
Finde ich gut. Ja. Nahrungsergänzungsmittel oder auch Supplements werden ja in Deutschland nach meinem Eindruck schon auch mit einer gewissen Skepsis manchmal betrachtet. Wer weiß, was da drin ist und wer weiß, wer das anbietet. Da gibt's so unfassbar viel in der TV-Werbung, im Internet steht überall irgendwas. Jeder hat irgendwas gehört. Manche hat ganz schlimme Stories gehört. Manche schwören drauf. Wie erlebt ihr das? Auch mit der Aufklärung, die ihr betreibt und vielleicht auch mit dem Blick über den Tellerrand aus Deutschland hinaus?
Also ich glaube, die Deutschen sind schon sehr, sehr skeptisch. Also wenn man zum Thema Blick über den Tellerrand hinaus, wenn man in die USA geht, hat da jeder in seinem Haushalt sein Supplement-Cabinet. Also wirklich eine komplette Schublade voller Supplements, die werden da geschluckt wie Smarties. Ist das andere krasse Beispiel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Skepsis hier in Deutschland, die ist zum Teil berechtigt, ne? Also ich meine, der Markt ist überschwemmt mit Produkten ohne Evidenz. Also es gibt, ich meine, seitdem ich in diesem Markt drin bin, verstehe ich, was da alles dahinter steckt und woher du Inhaltsstoffe beziehen kannst, nur um ein paar Cent zu sparen, es ist der Wahnsinn. Und ich sehe Wettbewerber auf dem Markt, die genau das machen. Und genau deswegen testen wir ja so viel. Also wir testen extern, wir formulieren studienbasiert, wir tun da wirklich unser Bestes. Und trotzdem ist da natürlich eine gewisse Skepsis, verstehe ich absolut. Aber ich sag mal, man muss sich halt, also auf der einen Seite muss man da eine ehrliche Abgrenzung machen. Wie gesagt, Supplements ersetzen keine Ernährung, ersetzen keine Medizin. Du musst schon deinen Lifestyle trotzdem auch noch regeln. Du musst dich entsprechend ernähren. Du musst gucken, was dein Körper braucht. Aber sie können Lücken schließen, ne? Also zum Beispiel den Nährstoffbedarf in gewissen Zyklusphasen. Und dazu gibt es Studien und auf die stützen wir uns. Und trotzdem gibt es viele Menschen da draußen, die sagen, ah, das kann ja gar nicht sein. Ja, vielleicht brauchen wir in Deutschland noch ein bisschen, um da so ein bisschen die Tür weiter aufzumachen, um diese Skepsis ein bisschen vorzutreiben. Aber ich glaube, es braucht auch genauso viel Aufklärung nochmal und Erklärung, auf was man achten kann, wenn man Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise nutzt. Weil der Unterschied liegt häufig in der Dosierung, der liegt häufig in der Bioverfügbarkeit und in der Transparenz und jetzt nicht unbedingt in diesem ob, ne? Also ob ich Supplements benutze. Und ich muss dazu auch sagen, die Regulatorik in Deutschland ist ziemlich streng. Also das ist es wird an Dingen reguliert, wo ich sage, okay, das muss jetzt auch irgendwie nicht sein. Und an anderen Dingen ist es ein bisschen offener. Ich für mich weiß einfach, was die richtigen Nahrungsergänzungsmittel alles tun können. Ich habe selbst erlebt. Ich bin ja so mein eigenes Guinea Pig. Ich habe viele Dinge an mir selbst ausprobiert, weil ich einfach nach der Pille völlig lost war. Und ich hatte lange auch PCOS. Und ich habe Dinge an mir ausprobiert und ich habe verstanden, was funktioniert. Aber ich habe auch verstanden, dass allein nur, wenn ich Nahrungsergänzungsmittel nutze und mich aber sonst den Rest des Tages schlecht ernähre und nicht bewege, das bringt es halt eben auch nicht. Also es gehört immer ein bisschen mehr dazu. Und ich glaube, zu diesem großen Ganzen gehört einfach eine ganze Menge noch Erklärung und Aufklärung und Wissen.
Wir sollten uns viel mehr damit befassen, was wir für unseren Körper tun, ne? Oder auch
absolut.
Nicht.
Absolut.
Ja, ja.
Absolut. Also ich meine, du hast halt so ein heftiges Beispiel wie Brian Johnson, ne? Der sagt hier, don't die und ich nehme hier meine 60 Supplements am Tag. Das ist extrem. I don't know. Also
ist
das
ja auch
muss
nicht bewiesen, wie das denn in der Wechselwirkung funktioniert bei ihm, ne?
Nee. Und ich meine, er hat jetzt auch eine Autoimmunerkrankung sich eingefangen. Auch das kannst du halt nicht verhindern, ne? Aber ich finde, also ich nehme schon einiges an Supplements, muss ich sagen, aber auch nichts, was nicht bei mir wirkt sozusagen. Also ich nehme mein Magnesium, weil ich einfach weiß, hey, nach dem Sport, es tut mir gut für die Regeneration. Ich nehme mein Omega-3 hochdosiert, weil ich einfach merke, das ist super gegen meine Entzündung. Ich nehme meine eigenen Produkte zum Teil tatsächlich, weil sie mir einfach sehr, sehr gut tun. Und ich nehme beispielsweise auch das Proteinpulver, ne? Also um auf meine Proteinzufuhr am Tag zu kommen, weil ich weiß, wie wichtig Proteine auch für die hormonelle Gesundheit sind. Und trotzdem würde ich jetzt kein Proteinpulver wählen, was extrem viel Zucker oder sowas intus hat, sondern ich schaue, dass ich mir die meisten Proteine auch über die Ernährung hole und den Rest über ein Proteinpulver ohne Zusatzstoffe, ohne Zucker etc. pp., damit ich jetzt mein Mikrobiom nicht zusätzlich belaste. Und ich weiß einfach, wie gut es mir dadurch geht und wie viel Energie ich habe und wie viel weniger Entzündung ich habe und eine gute Haut und gute Haare und super Stoffwechsel und so weiter und so fort. Und das ist halt schon was, das, man kann so viel optimieren. Man muss es nicht übertreiben. Also muss man nicht, definitiv, man muss jetzt kein Brian Johnson sein, aber man sollte sich schon mal mit der Materie beschäftigen, weil sonst, ja, könnte man echt eine Riesenchance verpassen.
Ja, wir essen dann lieber Fastfood und fahren irgendwie zum Schnellrestaurant, aber lassen Magnesium weg. Das
ja, genau. Das ist der Hammer. Das ist so dieses Jahr McDonald's, ja, aber Supplements, nee, da bin ich jetzt skeptisch. Ja,
das ist crazy. Wie viele Leute seid ihr jetzt?
Wir sind jetzt im Team mit Teilzeit, mit Vollzeit 11 Leute.
Ja.
Ja, ein kleines, schönes.
Wie fühlt sich's an, bei euch zu arbeiten?
Du, da müsstest du jetzt meine Mitarbeiter fragen. Aber das, was ich so an Feedback bekomme, ist frei, flexibel und aber doch mit ordentlich Bums. Also ich glaube, in so einem Startup hast du halt nun mal einen gewissen Druck, ne? Also du hast Dinge, du kannst vielleicht mal 1-2 Tage ein bisschen ruhiger machen, aber dann musst du schon mal wieder in die Tasten hauen. Du hast Dinge, die können nicht warten und du hast eben auch Deadlines oder Strategiewechsel, die auf einmal kommen oder. Auf einmal braucht jemand von dir was ganz dringend heute, was er gestern nicht gebraucht hat. Dieses Mindset muss man dann schon mitbringen für ein Startup, sag ich immer, ne?
Diesen Speed mitzugehen.
Diesen Speed und dieses, hey, ich will was bewegen und ich habe Bock drauf und mich stresst es nicht und ich, ne? Also weil ich verstehe auch, wenn Menschen dieser Speed und dieser Druck stresst. Ich sag auch immer bei jedem Bewerbungsgespräch mittlerweile, hey, pass auf, das und das sind wir. Ich micromanage nicht, aber ich hab halt, wir machen Ziele aus und ich frag dich danach. Und dann brauche ich auch eine Antwort. Und entweder das will man oder das will man nicht. Ich glaube, da gibt's kein richtig oder falsch. Ich glaube aber, so generell lasse ich meinen Leuten alle Freiheiten, die sie brauchen. Also wenn sie sagen, hey, pass auf, ich würde morgen Nachmittag gerne in die Berge fahren, ein bisschen wandern gehen, können wir unseren Call verschieben und ich mache dann die Aufgabe bis da und dahin fertig. Ja, ist okay. Also solange du dein Arbeitspensum schaffst, ist mir das wurscht. Geh surfen, geh in die Berge, leb dein Leben. Aber komm trotzdem mit dem Speed klar.
Ja.
Ja.
Was tust du dann dafür, neben Ernährung und neben Supplements und so weiter, dass du gut performen kannst, dass du diesen Speed gehst oder vorgibst? Wie schaffst du es selber, hochperformant zu arbeiten?
Ich habe ein paar Sachen ausprobiert in den letzten Jahren und dabei rausgefunden, was gut ist und was nicht gut ist. Ich habe zum Beispiel Dinge angepasst, wie wann ich zum Sport gehe. Also Sport ist für mich unglaublich wichtig. Muskelaufbau relaxt mich, gibt mir Kraft, super toll. Aber ich habe früher zum Beispiel, bin ich immer morgens zum Sport gegangen. Ich bin aufgewacht und sofort zum Sport gegangen. Es hat meinen Körper so immens gestresst. Als ich das umgelegt habe von, weiß nicht, 7 Uhr morgens auf dann 16 Uhr nachmittags oder so, wenn ich eh Nachmittagstief habe, hat es so viel geändert. Also das sind so, ne, so Kleinigkeiten, auf die ich dann so geachtet habe. Schlaf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache nichts, was total innovativ und crazy ist, sondern ich Ich bin total für dieses Let's go back to the roots. Schlaf, Ernährung und Sport, Bewegung ist für mich, glaube ich, so sind diese drei Key-Themen, die es braucht, damit du mit Stress umgehst, damit du gesund bleibst, damit du glücklich bist. Ich schlafe wirklich gut. Also wenn ich was kann, dann ist Schlafen. Und ich achte auch darauf, dass ich eine Schlafroutine habe und einen regelmäßigen Schlaf habe. Das heißt, meine Clubnächte sind vorbei. Ich gehe vielleicht. Es kommt sehr selten vor, dass ich meine Nacht irgendwie durchmache. Ich gehe lieber schlafen tatsächlich, so langweilig sich das vielleicht anhört. Und ich achte auf meine Ernährung. Also ich fahre so dieses 80-20-Prinzip, wo ich 80% darauf einfach achte, dass ich genügend Ballaststoffe zu mir nehme, genügend Proteine zu mir nehme, kein Alkohol trinke, kein Zucker esse, auf meinen Gluten-Intake achte und so weiter und so fort. Und bei 20% bin ich so, Pancakes, Waffeln, let's go. Genieße ich und achte da nicht drauf, weil du brauchst halt alles im Maßen, alles im Balance. Ja. Das ist so das Motto. Genau. Also nichts Außergewöhnliches, würde ich sagen. Was machst du denn?
Ja, ich versuche mehr auf Pausen zu achten. Also gut. Pausen, in denen ich mir jetzt auch wirklich nichts zuführe. Also früher waren meine Pausen, ich gehe mit unserem Hund spazieren und höre einen Podcast. Heute auch kein Podcast mehr, zumindest aktuell, sondern wirklich nur mal Ruhe, Natur durch den Park oder sowas. Und das ist, finde ich, nicht nur eine Pause zum Akku aufladen, sondern auch eine kreative Pause oft, weil dann kommen erst die Ideen, wenn du das kurz mal sacken lässt, so, let it sink in. Oder es ist auch eine produktive Pause, weil du dann richtig wieder dich an den Tisch setzen kannst und wieder voll loslegen kannst mit einmal ein Spaziergang macht ja auch viel mit der Gehirnaktivität, sehen wir. Schlaf schon auch. Ich stehe ja sehr früh auf, das hilft mir immer.
Bist du so der 5 AM Club oder
6 AM in meinem Fall? 6. Ja. Naja, wir haben halt 3 Kids, da musst du immer sehr organisieren. Klar. Also wenn ich 5 Uhr aufstehen würde, dann würde ich wahrscheinlich 21:30 ins Bett gehen.
Ja.
Dann hätte ich aber gefühlt keine Zeit mehr mit meiner Frau. So zwischen Kids gehen irgendwann in die Horizontale und man will nochmal ein bisschen schnacken.
Klar.
Aber ja, gut organisieren ist sicherlich auch nochmal eine wichtige Sache. Also wie viel Zeit plane ich mir für Ruhe, für Schlafen, für vielleicht sogar mal einen kleinen Powernap am Wochenende oder
das
so.
Das versuche ich immer, aber ich krieg es nicht hin, dieser Powernap. Ja. Also das habe ich auch schon so oft gehört, dass es so gut tun soll. Ich schaff's nicht. Also bisher nicht. Vielleicht irgendwann mal.
Ja, so geht's mir auch. Abschließend würde ich dich noch um etwas bitten. Ich habe ja 3 Töchter.
Ja.
Ich würde dich mal bitten, denen Mut zu machen oder Appetit zu machen, Female Founder zu werden. Was würdest du denen sagen?
Oh, wow. Okay. Was würde ich denen sagen?
Weil ich glaube, wir brauchen mehr.
Ich glaube auch. Ich glaube aber auch, dass sich da einiges tut und entwickelt. Ich glaube daran, dass wenn man eine Passion für etwas hat, dass man dann alles daran setzen sollte, den Weg einzuschlagen und einfach zu testen. Ich glaube, wir sollten hier in Deutschland eine Kultur entwickeln, anders gesagt, eine Fehlerkultur entwickeln. Ja, also Fehler sind erlaubt. Ich glaube, dass du mit deinen Töchtern coole Dinge machen kannst, wie beispielsweise, keine Ahnung, abends Essentisch fragen, hey, welche Fehler habt ihr heute gemacht? Um so eine Normalität für Fehler einzuführen, dass sie sich trauen, diese zu machen. Weil wenn ich mir so überlegt, ich komme auch aus dem Haushalt, da war das eben nicht so. Ne? Also Fehler war nicht so angesehen. Es ist eher gesellschaftlich problematisch, wenn du Fehler machst. Und ich musste mir das beibringen, diese Fehler zuzulassen und auch zuzugeben. Ich habe so viele Fehler gemacht in den letzten 5 Jahren. Und es war immer ein Riesen-Learning. Es hat mich weitergebracht. Am Ende des Tages kannst du nur davon lernen. Also ich habe irgendwie so einen Fehlerberg mittlerweile und ich gucke mir den immer an, so ne, in meiner Fantasie und denke mir, geil, ich habe unglaublich viel gelernt und dafür bin ich extremst dankbar. Deswegen würde ich deinen Girls raten, wenn sie gründen wollen, sollen sie einfach machen, einfach ausprobieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie gelernt haben. That's it. Es kann nichts Schlimmes passieren. Man kann nicht auf der Straße landen, weil sie können immer zu dir zurückkommen, wenn sie die Miete nicht mehr bezahlen können. Sie können sich nicht blamieren, weil das gibt es eigentlich nicht. Du kannst dich nicht blamieren. Und die einzigen, die sie enttäuschen können, sind vielleicht sie selbst. Aber selbst da ist es immer so eine Mindset-Sache, ne? Was nimmst du dir vor? So ein bisschen an die Sache ranzugehen mit, oh, ich bin jetzt, das ist interessant, ich interessiere mich dafür, es macht mir Spaß, und auch Leichtigkeit nicht zu verlieren, ist einfach sehr wichtig. Mhm. Und Stress kommt, Stress ist da, Stress, mei, also wir reden über Stress, wir brauchen weniger Stress. Nein. Stress wird in der Zukunft, glaube ich, eher mehr werden, weil der Speed nimmt zu. Und es kommt immer drauf an, wie geht man dann mit dem Stress um? Und das ist, glaube ich, Mindset-Sache. Und ich glaube, das passiert, das kannst du denen beibringen, ne? Also wie geht man damit um und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages, selbst wenn du als Frau, als einzige Frau in einem Raum voller Männer bist, ja, so what? Also es geht mir mittlerweile sehr, sehr oft so, und ich nutze das eher dann für mich, weil du fällst halt dann auf, ne? Du fällst auf wie so ein grüner Apfel inmitten von roten Äpfeln. Alle wollen dann mit dir sprechen, ist cool.
Now that I get your attention.
Ja, genau. Now that I have your attention, let's go. Also ja, wir brauchen mehr Female Founder, und ich glaube aber auch, dass da aktuell was passiert, dass das Thema wird. Also es werden diese Themen von wegen, kann man das verbinden mit beispielsweise Mutter sein? Ja, das wird ja immer transparenter. Auch da sind immer mehr Frauen, die zeigen, das geht, wenn man das möchte. Und es gibt ganz viele und also unzählige Beispiele von Frauen in ihren 20ern, die jetzt mittlerweile schon 2, 3 Startups gegründet haben. Manche sind gefailed, manche nicht. Egal, Hauptsache machen, ausprobieren, Spaß haben. Und wenn es nicht klappt, dann halt next.
Geht's weiter.
Ja.
Ja. Sehr gut.
Genau.
Vielen, vielen Dank, Angelika. Schön, dass du da warst hier im Podcast. Ich hoffe, wir führen das nochmal irgendwann fort.
Gerne.
Dir und euch weiterhin viel Erfolg, ist eine tolle Sache und
Vielen
ist
Dank.
Aber auch noch viel zu tun, von daher.
Ja.
Also wer da Interesse hat, da mal reinschauen will, das mal kennenlernen will, in den Shownotes sind natürlich die Links drin, also LinkedIn, Website. Lernt's mal kennen, nehmt Kontakt auf und ja, bis bald. Schöne
bis
Grüße
bald.
Nach Berlin.
Schöne Grüße zurück.
Danke. Ciao.
Ciao.